Ja, ich habe mal in Vorbereitung auf die heutige Predigt so die letzten 7 Jahre Revue passieren lassen und dabei ist mir aufgefallen, ich habe öfter mal meine Predigten dem Leben eines einzelnen Mannes gewidmet, der uns in der Bibel vorgestellt wird. Ich habe zum Beispiel schon einige Male über Abraham gepredigt, ich habe über Gideon gepredigt, über David, über Petrus, über andere mehr, über Jesus natürlich sowieso. Aber ich habe in diesen 7 Jahren, fast 7 Jahren, die wir jetzt die Gemeinde leiten, eigentlich erst ein einziges Mal eine Predigt über das Leben einer einzelnen Frau gehalten. Und das war am 3. Advent letzten Jahres. Das Leben von Maria war dort das Thema und ein Schwerpunkt war natürlich die Weihnachtsgeschichte, wie sich das auch gehört zum 3. Advent. Jetzt, wenn man so in die Kirchengeschichte reinguckt, da sieht man ganz schnell, und wir wissen das ja auch alle, dass Christen einen sehr unterschiedlichen Zugang zu diesem ganzen Thema rund um Maria haben. Da haben wir auf der einen Seite so vor allem die katholische und die orthodoxe Kirche, in der Maria wirklich verehrt wird. Und wir haben auf der anderen Seite so die protestantisch geprägten Kirchen, also die natürlich die evangelische Kirche, aber auch die allermeisten Freikirchen, die ja auch diese protestantische Prägung haben, die da eigentlich eher ein ganzes Stück weit damit fremdeln mit dieser Verehrung. Ich will das jetzt an dieser Stelle gar nicht weiter irgendwie beurteilen oder kommentieren, aber eine Folge von diesem Fremdeln ist halt doch irgendwo, dass wir Maria ganz oft so ein Stück weit zur Staffage der Weihnachtsgeschichte reduziert haben und sehr viel mehr können wir eigentlich nicht mit ihr anfangen. Und das ist total schade, denn Maria ist wirklich ein Vorbild, wenn es um die Nachfolge von Jesus geht. Und deswegen muss ich jetzt nicht irgendwie zu ihr beten oder so, aber nichtsdestotrotz kann ich sie wirklich so auch für mich ganz persönlich als Inspiration und Ermutigung sehen, wenn ich darüber nachdenke, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und darüber will ich mir gerne heute Morgen mit euch gemeinsam Gedanken machen. Maria als Vorbild für die Nachfolge von Jesus. Was macht Maria zum Vorbild? Wie schon bei meiner letzten Predigt vor 2 Wochen gibt es auch hier eine knappst mögliche Antwort und die lautet einfach ihre Bereitschaft, Gott zu gehorchen und ihm zu vertrauen. Und weil sie diese Bereitschaft hat, schreibt Gott mit ihr eine Lebensgeschichte, die absolut einzigartig ist in der gesamten Weltgeschichte. Sie ist dabei, als eben diese Geschichte beginnt von Gott als Menschen hier auf dieser Welt. Ich meine, klar, sie ist die Mutter von Jesus. Niemand war früher dabei als sie. Aber sie war auch dabei, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie hat es mit angesehen, wo ich mich auch manchmal frage, wie muss das sein für eine Mutter, zu erleben, wie ihr Sohn auf diese Art stirbt, den sie gestillt hat, den sie irgendwie nachts spazieren getragen hat, wenn er geschrien hat, den sie getröstet hat, wenn er als Kind gestolpert ist und sich das Knie aufgeschlagen hat. Und 30 Jahre später sieht sie, wie er auf diese Art stirbt. Und sie war auch Teil dieser Gruppe von Jüngern, die sich versammelt hat, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, die gewartet haben, dass der Heilige Geist kommt, die zusammen gebetet haben. Und wir lesen jetzt zwar nicht, dass die Maria wirklich persönlich dabei war, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, aber weil sie Teil dieser Gruppe war, das steht in der Bibel, gehe ich davon aus, dass sie auch diesen Teil der göttlichen Heilsgeschichte wirklich persönlich miterlebt hat. Also eine Frau, die wirklich Höhen und Tiefen in ihrem Leben durch hat. Diese Bereitschaft, Gott zu vertrauen, zu gehorchen, das macht sie für mich zum Vorbild. Aber dass sie für mich eine Inspiration und eine Ermutigung ist, das hängt mit was anderem zusammen. Eigentlich gerade nicht mit dieser Einzigartigkeit ihrer Lebensgeschichte, weil, ich meine, sie war die Mutter von Jesus, sie hat all diese Dinge miterlebt. Also keiner von uns wird je in diese Situation kommen, das Gleiche von sich sagen zu können. Sondern was sie für mich zur Ermutigung macht, ist, dass sie im Glauben Herausforderungen überwunden hat, die jeder Nachfolger von Jesus kennt. Und damit meine ich nicht nur Lebensumstände oder so, sondern Herausforderungen, die wirklich auch ganz unmittelbar mit ihrer Beziehung zu Gott, mit ihrer Beziehung zu Jesus zu tun hatten. Und ich will mir heute gern mit euch gemeinsam 3 dieser Herausforderungen anschauen. Die erste Herausforderung, die Maria gekannt hat, ist die ja, dieses Herausgefordertsein vom Reden Gottes. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr die gern mal aufschlagen im Lukas-Evangelium Kapitel 1. Also keine Sorge, das wird jetzt hier keine Weihnachtspredigt, auch wenn der Lebkuchen schon seit September in den Supermärkten steht. Aber nichtsdestotrotz ist es hier eine Stelle, in der diese Herausforderung sehr schön deutlich wird. Lukas 1, die Verse 26 bis 29. Und dort schreibt Lukas: Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte: Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Und der Engel kündigt der Maria dann an, dass sie schwanger werden wird, dass sie Jesus zur Welt bringen wird, den Messias. Und daraufhin fragt Maria den Engel: Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Und das ist so eine Situation für Maria, die beinhaltet natürlich eine ganze Menge von Herausforderungen, auch einfach schon ganz praktischer Natur, so wie reagieren jetzt meine Eltern, wenn ich hier auf einmal schwanger bin, wie reagiert mein Verlobter? Also der weiß nur definitiv, dass es nicht von ihm ist, das Kind. Aber aus dem Text wird auch deutlich, dass so die allererste Herausforderung, vor der Maria steht, gar nicht so sehr von dieser praktischen Art ist. Die Neues Leben Übersetzung, die ich hier verwendet habe, die schreibt: Maria überlegte, was der Engel meinte. Dieses Überlegen ist hier eine relativ schwache Übersetzung für das griechische Wort, das im Urtext verwendet wird. Dort steht das Wort Dialogistioko, habe ich vorher geübt. Und dieses Wort bedeutet so viel wie sich den Kopf zerbrechen, versuchen einfach zwei Dinge zusammenzubringen, die menschlich gesehen irgendwie nicht zusammengehen wollen. Also das ist was viel Intensiveres als einfach nur, ich überlege mir mal, was das bedeuten könnte. Und ich meine, wenn wir heute diese Geschichte lesen, dann tun wir das natürlich im Rückblick und wir sagen, naja, es ist doch klar, dass da ein Engel zu ihr geredet hat. Ich meine, dann ist Jesus gekommen und all die Dinge, die passiert sind und logisch. Aber stellen wir uns das mal aus der Sicht von Maria vor. Was wir von ihr wissen, was wir uns erschließen können, ist, Maria war ziemlich sicher einfach ein Teenager, vielleicht 14, 15 Jahre alt, sicher nicht älter. Wir wissen, dass Maria aus ärmlichen Verhältnissen stammte. Sie hat in einem völlig unbedeutenden Dorf gelebt. Nazareth war einfach so der Inbegriff von JWD zur damaligen Zeit. Und sie hat einfach so ihren Alltag gelebt. Das war sozusagen ein Dienstagmorgen wie jeder andere. Also keine Ahnung, ob es Dienstagmorgen war, aber ihr wisst, was ich meine. Und mitten in diesem Alltag steht auf einmal dieser Engel vor ihr und bringt ihr eine Botschaft von Gott. Dem Gott, der sein Volk in einer Rauchsäule bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht aus Ägypten rausgeführt hat. Der Gott, der Königreiche in die Knie gezwungen hat. Und dieser Gott hat eine Botschaft für sie, die so noch nie da gewesen ist in der gesamten Geschichte der Menschheit. Und Maria sagt so: Hä, habe ich Fieber oder so? Kann das jetzt überhaupt sein? Oder halluziniere ich? Oder was ist hier los? Schwanger werden ohne Mann? Also wie soll denn das eigentlich gehen? Und ich glaube, auch wenn wir, wie gesagt, diese konkrete Situation so nie erleben werden, aber es ist eine Herausforderung, die wir alle kennen, die wir mit Jesus unterwegs sind. Da ist auf einmal vielleicht ein Eindruck da und wir wissen nicht so genau, ob das von Gott ist, oder wir lesen was in der Bibel, wo wir sagen, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das praktisch aussehen soll. Und wir stehen dann so in diesem Spagat, dass wir auf der einen Seite von Gott einen Verstand empfangen haben und den dürfen und sollen wir auch benutzen. Und dass wir auf der anderen Seite aber einen Gott haben, der größer ist als unser Verstand und der einfach nicht in diese Schubladen reinpasst, die wir so im Rahmen unseres Intellekts für ihn basteln und wo wir ihn ganz gern verstauen würden, um sozusagen ja einfach auf der sicheren Seite zu sein und genau zu wissen, was wir von ihm zu erwarten haben. Und Gott mutet uns das immer wieder zu. Gott mutet uns zum Beispiel geistliche Prinzipien zu, die einfach unseren Verstand übersteigen. Ein super Beispiel ist für mich so dieses ganze geistliche Prinzip von Segen, wo die Bibel relativ klar sagt, hey, wenn du es für dich behalten willst, wirst du es verlieren. Wenn du es weggibst, wirst du empfangen. Wer gibt, hat, wer es behält, verliert. Und das widerspricht irgendwie so völlig unserem menschlichen Denken. Eigentlich, ja, was ich behalte, habe ich doch, und was ich weggebe, verliere ich doch. Und Gott mutet uns das zu, zu sagen, wenn es um Segen geht, läuft es eben genau andersrum. Und viele, viele Menschen, die sich einfach darauf einlassen, Gott dort beim Wort zu nehmen, erfahren immer wieder, dass es genau so ist. Es ist kein Automatismus, aber Gott lässt sich nicht lumpen. Wer Segen weitergibt, empfängt Segen von Gott. Und Gott mutet uns das auch immer wieder zu, direkte Ansagen zu machen, die unserem Wissen und unserer Erfahrung widersprechen. Da ist für mich auch ein super Beispiel aus der Bibel diese Geschichte von der Berufung des Petrus. Petrus war ein professioneller Fischer und an dem Tag, an dem er von Jesus berufen wird, war er die ganze Nacht draußen und hat all sein Know-how eingesetzt und trotzdem nichts gefangen. Und dann kommt auf einmal dieser Zimmermann um die Ecke und sagt, pass auf, nimm dir dein Boot, nimm deine Netze, fahr nochmal raus und wirf die Netze aus. Und Petrus sagt eben nicht, Jesus, ich will dir nicht so nahe treten, du bist sicher der Superexperte, wenn es darum geht, einen Dachstuhl zu zimmern, aber weißt du, das mit dem Fischen, das habe ich von meinem Vater gelernt und der hat es von meinem Großvater gelernt und mein Großvater hat es vom Urgroßvater gelernt und sorry, ich weiß aber ganz genau, das funktioniert so nicht. Sondern Petrus ist bereit zu sagen, okay Jesus, wenn du es sagst, dann nehme ich diese Netze und dieses Boot und fahre nochmal raus. Und manchmal mutet uns das Jesus einfach zu, Ansagen zu machen, die unserem Wissen, unserer Erfahrung, unserem Verstand erstmal widersprechen. Und Maria war auf diese Art und Weise herausgefordert durch das Reden Gottes. Wie soll das gehen, schwanger zu werden, wenn ich noch nie was mit einem Mann zu tun hatte? Und die Frage ist an uns, wie ist unsere Reaktion, wenn Gott was zu uns sagt, ob in der Bibel oder einfach in einem Eindruck, was unseren Verstand übersteigt, was im Widerspruch steht zu unserer Erfahrung, zu unserem Wissen. Eine zweite Art und Weise, wie Maria durch Jesus herausgefordert war, war die, ja, ich habe so ein bisschen überlegt, wie kann ich das am besten nennen? Ich habe es mal genannt, durch die Abwesenheit von Jesus. Ja, wird hoffentlich noch deutlicher werden, wie das gemeint ist. Ihr könnt, wenn ihr die Bibel noch offen habt, ein Kapitel weiter blättern, Lukas 2, ab Vers 41. Lukas 2, ab Vers 41. Schatz, darf ich mal bitten? Glas Wasser, dankeschön. Ja, und dort schreibt Lukas, jedes Jahr zum Passafest zogen die Eltern von Jesus nach Jerusalem hinauf. Als er 12 Jahre alt war, nahmen sie auch wieder am Fest teil. Nach den Feierlichkeiten machten sie sich auf den Heimweg nach Nazareth, doch Jesus blieb in Jerusalem zurück. Zuerst vermissten ihn seine Eltern nicht, weil sie annahmen, dass er sich bei Freunden unter den anderen Reisenden befand. Doch als er am Abend immer noch nicht erschien, begannen sie, bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu fragen. Da sie ihn nirgends finden konnten, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um dort nach ihm zu suchen. Nach 3 Tagen endlich entdeckten sie ihn. Er saß im Tempel inmitten der Lehrer, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge, wir haben dich überall gesucht. Ja, und was hat der 12-jährige Jesus dazu zu sagen? Warum habt ihr mich gesucht? Fragte er. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Ja, schönen Dank, denkst du da wahrscheinlich als Mutter. Vielleicht einfach mal so Interesse halber die Frage an die Eltern unter uns, die Kinder im lauffähigen Alter haben. Also wer von euch hat das schon mal erlebt? Du bist irgendwo im Supermarkt, im Freizeitpark, wo auch immer und guckst mal 10 Sekunden in die Einrichtung und drehst dich um und denkst dann so bei dir, wo ist jetzt eigentlich mein Kind? Muss ja nicht immer sein, dass man 3 Tage sucht, aber wer hat das schon mal erlebt, dass man hier auf einmal unterwegs ist und gucken muss, wo eigentlich das Kind abgeblieben ist. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich alle Eltern in der einen oder anderen Form machen. Und hier diese konkrete Herausforderung, die Maria erlebt, ist natürlich Teil ihrer einzigartigen Lebensgeschichte. Also keiner von uns wird die Abwesenheit von Jesus in dieser Art erleben. Aber wenn ich so lese, wie es dazu gekommen ist, also Maria und Josef machen sich auf den Weg nach Hause und sie vermissen Jesus erstmal gar nicht, weil sie annehmen, der wird schon irgendwo in der Reisegruppe sein. Ich meine, mit 12 Jahren ist man ja auch nicht mehr so ganz klein. Und und diese Rückkehr nach Nazareth, das ist für sie so selbstverständlich und offensichtlich, dass das jetzt einfach dran ist, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, dass Jesus vielleicht was anderes vorhat. Ist doch klar, dass wir jetzt wieder nach Hause gehen. Was sollen wir denn jetzt noch in Jerusalem tun? Und ich denke mir manchmal, wir haben so als Nachfolger von Jesus manchmal so eine ähnliche Dynamik in unserem Miteinander mit Jesus. Da entsteht auf einmal eine Situation oder es kommt eine Idee auf oder es öffnet sich eine Tür. Und irgendwie ist das so naheliegend und offensichtlich, dass das jetzt das einzig Richtige sein kann oder es fühlt sich so gut an, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass Jesus vielleicht was anderes vorhat, als dass wir jetzt durch diese Tür gehen oder diese Idee verwirklichen oder diese Situation auf eine bestimmte Art und Weise nutzen. Da kommt dann vielleicht irgendwie ein Jobangebot und das ist, hey, das ist genau mein Spezialgebiet und 10% mehr Geld als vorher gibt's auch noch. Das kann doch gar nicht sein, dass das nicht von Gott kommt. Oder ich finde irgendwie eine richtig tolle Wohnung, wenn ich auf der Suche bin. Die Miete ist günstig, die Nachbarn sind nett. Das muss doch ein Segen von Gott sein, dass ich diese Wohnung gefunden habe. Und versteht mich an dem Punkt wirklich richtig. Jesus macht uns eine klare Zusage, dass er bei uns sein wird bis zum Ende aller Tage. Und ab dann sind wir bei ihm. Also Jesus wird uns nie allein lassen, im Stich lassen. Und wir dürfen wirklich davon ausgehen, dass Gott uns mit guten Dingen segnen wird. Und dazu gehören gute Arbeitsstellen, dazu gehören tolle Wohnungen. Also der Punkt ist nicht zu sagen, wenn du eine tolle Wohnung findest, kann das ja eigentlich nicht von Gott sein. Der Punkt ist aber, nicht alles, was sich gut anfühlt, kommt automatisch von Gott, sondern Gott hat manchmal andere Pläne. Nicht alles, was für uns menschlich gesehen offensichtlich und naheliegend ist, entspricht dem, was Gott mit uns vorhat. Und manchmal sind wir aber so überzeugt darin, dass das jetzt wirklich nur von Gott kommen kann, dass wir einfach gar nicht auf die Idee kommen, nochmal zu prüfen oder mal nachzufragen und wirklich zu gucken, Gott, ist es wirklich das, was du hier und heute mit mir vorhast? Und wenn dann dieser vermeintlich gute Plan nicht von Gott ist und im Lauf der Zeit kommen dann auf einmal Probleme auf und unvorhergesehene Dinge und es wird schwieriger und schwieriger, oder um in der Geschichte von Maria und Josef zu bleiben, wenn es dann auf einmal dunkel wird und dann fängt man an, sich zu fragen, wo ist eigentlich Jesus in dem Ganzen? Wo sind eigentlich die Durchbrüche? Wo ist die Frucht? Wo ist der Segen? Die Frage ist, wie gehen wir um mit Situationen, wenn wir einen vermeintlich guten Weg einschlagen und unterwegs merken, so gut war der Weg offensichtlich nicht. Wenn wir feststellen, dass Jesus andere Pläne für uns und unser Leben hat, als das, was für uns das Naheliegende ist, als das, was sich für uns am besten anfühlt. Und auch das ist eine Herausforderung, die Maria gekannt hat, auf eine sehr praktische Art in ihrem Leben mit Jesus. Und schließlich noch eine dritte Herausforderung, die ich ansprechen will. Auch da habe ich so ein bisschen gerungen, was jetzt ein gutes Schlagwort wäre als Übergang und bin ich so super glücklich. Aber eine Herausforderung, die Maria gekannt hat, ist die Souveränität von Jesus. Kann man sich jetzt wenig drunter vorstellen. Ich hoffe, das wird gleich noch ein bisschen deutlicher. Und da möchte ich gern ein Beispiel aus dem Johannesevangelium bringen. Johannesevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Also wer blättern möchte, darf das gern tun. Johannesevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Und dort schreibt Johannes, am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat das mit mir und mit dir zu tun? Fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und trotzdem geht Jesus dann her und in der Kurzversion verwandelt Wasser in Wein und alle sind ganz begeistert, weil sie sagen, naja, eigentlich stellst du doch am Anfang den guten Wein hin und wenn alle besoffen sind und das keiner mehr merkt, kannst du die Plörre hinstellen und sagen, das ist ja toll, dass der Gastgeber das hier umgekehrt macht. Also das ist diese berühmte Geschichte, als Jesus Wasser zu Wein verwandelt. Jüdische Hochzeiten waren und sind rauschende Feste. Da lässt man es richtig krachen, da gibt man richtig Geld aus und dass irgendwo unterwegs der Wein ausgeht, das geht einfach mal überhaupt gar nicht. Und das ist genau das, was Maria hier zu Jesus sagt. Sie sagt, Jesus, du musst jetzt irgendwas tun, tu ein Wunder, verwandel, mach jetzt irgendwie auf eine übernatürliche Art, dass hier Wein herkommt. Und Jesus reagiert in der Situation erstaunlich schroff. Die meisten Bibelübersetzungen haben so eine gewisse Tendenz, das so ein bisschen zu entschärfen, was Jesus hier sagt, unter anderem auch die Neues Leben Übersetzung, die ich ja verwende. Jesus sagt hier in der Übersetzung, ja, was hat es mit mir und dir zu tun? In anderen Übersetzungen, da sagt Jesus irgendwie, liebe Frau, warum sagst du solche Dinge zu mir und so? Aber wenn man sich mal den Urtext anguckt, was Jesus dort wortwörtlich sagt, dann kann man das eigentlich am besten übersetzen mit, hey Frau, was geht dich an, was ich tue? Also nicht irgendwie Mutti oder so, auch nicht liebe Frau, sondern einfach, hey Frau, was geht es dich an, was ich tue? Ganz schön krasse Ansage, die Jesus hier macht. Und ich glaube, Jesus reagiert hier nicht deswegen so, weil Maria ihn um ein Wunder gebeten hat, sondern ich glaube, es geht eher darum, die Haltung von Maria in dem Moment. Ich glaube, so was Maria getan hat, war so ein Versuch, ein Stück weit über Jesus zu verfügen. Zu sagen, hey Jesus, es gibt doch hier ein offensichtliches Problem und es gibt doch auch eine offensichtliche Lösung. Du bist der Messias, tu jetzt bitte ein Wunder. Und Jesus sagt zu ihr, es ist nicht deine Aufgabe zu entscheiden, was ich tue oder nicht tue. Und auch diese Herausforderung kennt jeder Nachfolger von Jesus. Wie oft war jeder von uns schon in Situationen, wo wir gesagt haben, also das wäre jetzt irgendwie echt gut, wenn ein Wunder passieren würde. Jeder von uns hat Situationen erlebt, vermute ich mal, wo nahestehende Menschen schwer krank waren und wo man vielleicht sogar unheilbar krank waren und wo man gesagt hat, Jesus, das wäre jetzt echt gut, wenn du diese Person einfach heilen würdest. Du kannst es doch. Oder du hast irgendwie ein wichtiges Vorstellungsgespräch in einer halben Stunde und auf einmal springt das Auto nicht an. Jesus, es wäre jetzt echt gut, wenn ich hier meine Hand auf die Motorhaube lege und in deinem Namen gebiete und das Auto fährt wieder. Und. Situationen, wo wir einfach merken oder denken, Jesus, das wäre jetzt aber wirklich dran und wichtig, dass du die offensichtliche Lösung schenkst. Und wir beten und erleben, dass Jesus souverän ist. Und manchmal passiert es, dass das Wunder kommt. Und manchmal kommt das Wunder eben nicht. Und das fordert uns heraus. Oder wie oft passiert es, dass sich vielleicht sogar unbemerkt so ein bisschen das Gefühl einschleicht, dass Jesus uns eigentlich was schuldet. Jesus, ich habe immer treu meinen Zehnten bezahlt. Das kann jetzt ja wohl wirklich nicht sein, dass ich nicht momentan in der Lage bin, die Raten für mein Haus abzubezahlen. Jesus, du musst jetzt mal eingreifen und dafür sorgen, dass irgendwo hier Geld freigesetzt wird. Jesus, ich habe dir immer treu gedient in der Gemeinde und was weiß ich wo. Es kann doch nicht sein, dass es mir einfach nicht gelingt, den Partner fürs Leben zu finden. Und auch hier muss man das einfach richtig verstehen. Wir erleben immer wieder den Segen von Jesus, aber auch hier ist Jesus souverän. Es gibt ja Bereiche, wo wir konkreten Segen erleben und es gibt auch einfach Bereiche, wo wir in der Herausforderung leben müssen, vielleicht das Haus nicht zu Ende abbezahlen zu können oder was auch immer. Oder, das ist auch sehr beliebt in christlichen Kreisen, das gibt so alle paar Jahre dann mal wieder irgendwie einen neuen Trend zu irgendwelchen bestimmten Arten zu beten, wo man sagt, also wenn du genau auf diese Art und Weise betest, dann wird das eintreten, was du von Gott erbittest. Und irgendwie so ein bisschen die Idee, also sorry, wenn das jetzt boshaft ist, aber so ein bisschen die Idee dabei ist, wenn du nur diesen richtigen Knopf drückst bei Gott, dann kommt da irgendwie so ein Automatismus und dann wird genau das passieren. Und wiederum ist es so, Gott ist souverän. Und natürlich gibt es, sage ich mal, verschiedene Arten zu beten, die in verschiedenen Situationen mal mehr, mal weniger angemessen sind. Aber trotzdem wird Gott immer souverän bleiben und wir werden Situationen erleben, in denen er Gebet erhört und Situationen, wo er es nicht tut. Egal, welche Zauberformel wir versuchen, in dieses Gebet mit reinzupacken. Und das ist, wie gesagt, immer wieder eine Herausforderung, in der wir stehen. Diese Souveränität von Jesus, dass wir ihn bitten dürfen, dass wir wissen dürfen, dass er sich um uns sorgt, dass wir immer wieder Segen erleben werden, aber dass wir nicht über Jesus verfügen können, wie wir uns das vielleicht gerade eben so wünschen. Und das ist auch die Herausforderung, die Maria unter anderem in dieser Situation von der Hochzeit in Kana erlebt hat. Ich habe es vorher schon gesagt, Maria ist für mich ein Vorbild, weil sie bereit ist, Gott zu gehorchen und ihm zu vertrauen, auch wenn das in bestimmten Situationen ihren Verstand übersteigt, wenn sie sagt, ich kriege das gerade gar nicht zusammen für mich, was Gott da zu mir sagt. Weil sie dieses Vertrauen und diesen Gehorsam auch dann hat, wenn Gott andere Wege geht, als sie gehen möchte. Und auch dann, wenn Gott souverän ist und tut, was er will und einfach nicht beliebig verfügbar ist und sich sozusagen von uns einspannen lässt, um unsere Wünsche zu erfüllen. Aber der tiefere Grund, warum sie für mich eben nicht nur ein Vorbild ist, sondern auch eine Ermutigung, ist eigentlich ihre Reaktion auf diese ganzen Herausforderungen. Was meine ich damit? Also ich würde mich da mit dem Stichwort Ermutigung schwer tun, wenn Maria eine Frau wäre, die all das irgendwie weggelächelt hätte oder die jetzt irgendwie so souverän über allem steht, dass es gar nicht an ihr kratzt. Aber die Bibel stellt uns hier eine ganz andere Maria vor. Wir erleben bei ihr, dass da ein echtes Ringen da ist. Sie kämpft regelrecht mit sich und trifft aber dann aufgrund dieses Ringens eine bewusste Entscheidung. Also diesem Engel begegnet, das sagt sie nicht einfach, naja, wenn Gott das sagt, dann ist es halt so, ob ich es verstehe oder nicht, sondern wir lesen hier, sie hat sich wirklich den Kopf zerbrochen. Sie hat versucht, das irgendwie für sich zusammenzubringen. Und erst nach diesem Prozess hat sie für sich entschieden, okay, soll es so sein, wie du das sagst. Als Jesus im Tempel war und sie ihn 3 Tage gesucht und dann irgendwann gefunden haben, war ihre Reaktion nicht, dass sie gesagt hat, Herr, ach, wie dumm von mir, dass ich nicht besser auf ihn aufgepasst habe. Das hat sie sich wahrscheinlich auch gedacht. Aber das Erste, was sie zu Jesus sagt, ist, Jesus, wie konntest du uns das antun? Jesus, ich möchte mal wirklich wissen, warum du in der Situation nicht bei uns warst. Und in dieser Hochzeitssituation haben wir erstmal keine Überlieferung, was ihre unmittelbare Reaktion war. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, wenn dein Sohn das so irgendwie vor einer Hochzeitsgesellschaft zu dir sagt, dann geht das auch erstmal nicht so super glatt runter. Und trotzdem, trotz all dieser inneren Kämpfe, dieser Herausforderungen, kommt Maria für sich immer wieder zu der Entscheidung, ich bin die Dienerin des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und wir lesen dieses Zitat von ihr nur einmal, nämlich da, als der Engel ihr sagt, dass sie Jesus zur Welt bringen wird. Aber ich bin überzeugt davon, dass es eine Grundhaltung ist, die wirklich ihr Leben geprägt hat. Sonst wäre sie nicht am Ende noch bei den Jüngern mit dabei gewesen, als sie darauf gewartet haben, dass der Heilige Geist kommt und gebetet haben und im Prinzip die Urgemeinde in Jerusalem gestartet haben. Durch ihre Entscheidungen ist sie für mich ein Vorbild, durch ihr ehrliches Ringen ist sie für mich eine Ermutigung, weil das mir einfach sagt, hey, du bist nicht einfach zu blöd, wenn du manchmal in der Herausforderung bist, zu sagen, hey Gott, ich irgendwie das übersteigt jetzt mein Verstand, was du von mir möchtest, weil ich einfach weiß, ich bin jetzt nicht irgendwie unheilig oder so, wenn ich in Situationen sage, hey Gott, wo bist du eigentlich hier, wo einfach so viel Scheiße um mich rum passiert. Ich weiß, dass das nicht irgendwie kleingläubig ist, wenn ich enttäuscht bin, wenn irgendwelche Gebete nicht in Erfüllung gehen, sondern das ist einfach Teil dieser Herausforderungen, die Nachfolge von Jesus mit sich bringt. Und ich darf damit ringen, aber ich wünsche mir eben auch, wie Maria, immer wieder zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, ich bin dein Diener, Jesus, und mir soll geschehen, was du sagst. Vielleicht geht es dir jetzt so, dass du hier drinnen sitzt und sagst, ja, irgendwie, ich habe bisher ja noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt und du hörst jetzt hier so eine komplette Predigt über Herausforderungen und Dinge, die menschlich ganz schön überfordernd sein können und du sagst, naja, irgendwie so super attraktiv finde ich das jetzt gar nicht, also warum genau sollte ich diesem Jesus nachfolgen, der dann vielleicht nicht da ist und der meine Gebete vielleicht nicht erhört und der da Dinge von mir will, die ich irgendwie im Kopf nicht zusammenkriege. Mir hilft da immer sehr der Vergleich mit meinen leiblichen Eltern. Ich hatte einfach den Segen, in einem sehr intakten, liebevollen Elternhaus aufzuwachsen. Aber auch da war natürlich als Kind nicht immer alles so, wie ich mir das gewünscht hätte. Also ich erinnere mich dran, als ich so ungefähr 3 war, bin ich mal auf die brillante Idee gekommen, irgendwie eine Gabel in die Steckdose stecken zu wollen. Und das war jetzt für mich intellektuell nicht nachvollziehbar, warum mein Vater der Meinung war, dass es keine gute Idee ist. Der hat es mir einfach verboten und das hat mich angekotzt. Aber er war halt mein Vater und deswegen kam das so, wie er das wollte. Oder irgendwann mal bin ich auf die Idee gekommen, mit dem Dreirad auf eine große Umgehungsstraße rauszufahren, die in der Nähe von unserem Haus war. Also kann man vielleicht vergleichen so mit der B6 zwischen Weißig und, wie heißt dann der, Bülau, genau, zwischen Weißig und Bülau, also wo die Autos nur so durchschroten. Und auch da wiederum waren meine Eltern jetzt wirklich der Meinung, dass wir einen anderen Weg gehen und ich nicht mit dem Dreirad hier entlang fahre. Und jetzt sind wir natürlich alle keine Kinder mehr und trotzdem nehme ich einfach zur Kenntnis, hey, im Vergleich zu Gott ist das schon irgendwie so dieses Gefälle. Gott weiß viel besser, was gut für mich ist. Gott sorgt für mich, Gott liebt mich. Und auch wenn mir Gott hier auf dieser Welt nicht jede Herausforderung ersparen wird, so wie uns unsere liebenden Eltern auch nicht jede Herausforderung ersparen im Leben, nicht ersparen können, weiß ich doch zum einen, dass irgendwann mal eine Zeit kommen wird im Himmel, wo Gott alle Tränen abwischt, wo es kein Leid mehr geben wird, wo alles perfekt sein wird. Und ich weiß, dass ich schon jetzt hier auf dieser Welt einen Vater im Himmel habe, der sich um mich kümmert, der mich segnet, der die Augen offen hat für mich. Und deswegen sage ich einfach, das ist nicht immer leicht, Jesus nachzufolgen, aber Jesus nachzufolgen bietet einfach eine Lebensqualität, die sonst nichts auf dieser Welt bietet und eine Perspektive auf das Leben nach dem Tod sowieso.